Herr Hossel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Schorkny.
Ja, vielen Dank. Herr Hossel, etwa 19 Jahre nach der Verdrängung der Taliban von der Macht sitzen Vertreter der afghanischen Taliban und der Regierung in Doha am Verhandlungstext. Zunächst, Herr Hossel, würde ich gerne mal Ihre Analyse über den Lauf dieser Verhandlungen hören.
Der Verlauf ist nicht ganz so, wie man sich das vielleicht wünschen könnte oder vorstellt, denn im Moment wird gar nicht verhandelt. Die Taliban bleiben dem Verhandlungstisch fern und haben offenbar keine große Überzeugung, dass ein weiteres Sprechen im Moment etwas bringt. Stattdessen aber gehen sie militärisch am Boden in Afghanistan vor und, wie gerade zu erfahren war, gibt es auch einzelne Prediger, wie zum Beispiel den Molavi Ansari, der in Herat jetzt eine größere Gefolgschaft sammelt. Und der liegt eigentlich ziemlich nah bei den Taliban und hat ein sehr strenges Regime für die Scharia. Und das sind alles Dinge, bei denen die Regierung merkt, das richtet sich eigentlich gegen sie und gegen ihre Art, Politik zu machen und das Leben in der Gesellschaft zu gestalten. Unternehmen aber nichts gegen den, weil sie nicht ein neues Kampffeld aufmachen wollen, von dem sie den Eindruck haben, dass sie da auch nicht gewinnen können. Also wir haben im Innern Afghanistans klar eine schon auch vorauseilende Umgestaltung des Lebens in Richtung Taliban-Herrschaft. Das ist eindeutig. Das wussten aber, glaube ich, alle Beteiligten. Ich erinnere mich ja sehr gut an meinen Aufenthalt in Kabul im Jahr 2007, jetzt also vor genau 13 Jahren, als ich zu Weihnachten mit verschiedenen Taliban in Kabul sprach, die damals aber schon nicht mehr offiziell Taliban waren. Das war eben der ehemalige Außenminister und Mutawakil und dann auch der ehemalige Botschafter der Taliban in Islamabad, Abdul Salam Saif, mit dem eine Freundschaft besteht. Und bei denen hatte ich darüber gesprochen, wie man den Frieden machen könnte. Und die waren für ihre Offenheit im Gespräch mit westlichen Gesprächspartnern von den Taliban sozusagen rausgeschmissen worden. Aber die standen denen ja noch nahe, das war keine Frage. Und deswegen habe ich auch mit ihnen gesprochen. Und das war interessant. Und ich kam dann zur deutschen Botschaft. Das habe ich ja immer gemacht, wenn ich in Afghanistan war, sprach ich in der deutschen Botschaft vor. Und dann sagte der Militärattaché: Ach, Herr Hostel, kommen Sie doch vorbei. Wir haben so einen kleinen Weihnachtsempfang in der italienischen Botschaft. Da treffen sich die ganzen NATO-Militärattachés. Vielleicht wollen Sie auch ein paar Worte sagen. Und dann bin ich da also hingegangen in meinen afghanischen Klamotten, kann ich nur sagen, also Shalwar Kameez und mit meinem Pakol auf dem Kopf und einem sehr langen Bart. Und dann hat der eine deutsche Militärattaché mich da sehr nett vorgestellt. Und dann habe ich da gestanden und sagte auf Englisch dann: Meine Herren, ich glaube, es ist Ihnen klar, dass der NATO-Einsatz in Afghanistan verloren ist. Und ich hatte das gesagt, weil ich der Ansicht war, aber ich habe das auch gesagt, weil ich mal wissen wollte, wie die Herren reagieren. Und nun hatten die alle ihre Teetassen in der Hand, das hatte ich sehr wohl bemerkt, deswegen habe ich das so gemacht. Die hatten sie gerade eingeschenkt bekommen. Und ich wollte wissen, was passiert dann? Und ich kann Ihnen sagen, es passierte etwas, das hat mich überrascht, das habe ich so nicht erwartet. Es rührte sich nicht eine Teetasse. Sie hörten keinen Löffel klirren, keine Tasse wackelte. Die Herren haben das in ganz gewaltiger Ruhe entgegengenommen. Und man hat immer so ein Gefühl für eine Situation. Und in dieser Sekunde hatte ich den Eindruck, das ist denen längst glasklar. Da gibt es keine Debatte mehr. 2007. Und das sind Dinge, die finde ich interessant. Und ich habe dann ja mein Buch veröffentlicht, Sprengsatz Afghanistan, habe meinen Friedensvorschlag da ausgebreitet und die Amerikaner fanden den ganz blöd. Ich bekam von einem Offiziellen ein Mail, der mir schrieb: Wo ist denn der Friedensplan? Den hatte ich da auf, ich weiß nicht, 50 Seiten ausgebreitet in dem Buch, das ja innerhalb weniger Wochen entstand und das überhaupt nichts verändert hat. Und aber in den Findings sozusagen, in dem, was man da als Gesamtsituation Afghanistans bekam, war das exakt auf der Linie der internen amerikanischen Untersuchungskommission. Da haben sie einen Generaldirektor dafür eingesetzt, so einen Generalinspekteur. Und der hat dann also was herausgefunden und die Washington Post musste dann 3 Jahre lang prozessieren, damit sie an die Ergebnisse kam. Schließlich wurde das unter dem Freedom of Information Act dann auch freigegeben. Und das deckt sich exakt mit meinen Untersuchungen, das war im letzten Jahr, mit meinen Untersuchungen, die ich 13 Jahre oder in diesem Fall 12 Jahre vorher angestellt hatte. Das fand ich schon alles eigentlich unglaublich peinlich. So, das ist die Situation. Jeder weiß, die Taliban sind mächtig genug, um das zu übernehmen. Jeder weiß auch, dass man inzwischen IS hat. Die haben gerade in Kabul großen Anschlag gemacht und 18 junge Menschen zu Tode gebracht, meistens junge Menschen, nämlich Schüler. Das war ein Schulungszentrum. Und das ist eben der IS. Und damit müssen sich die Taliban auch auseinandersetzen. Und natürlich gibt es da Verwicklungen, können wir später noch darauf eingehen. Aber die große Situation ist so, dass die Taliban im größten Teil des Landes Herr der Lage sind und, wie soll man sagen, nur darauf warten, dass der Rest der NATO sich da buchstäblich verdünnisiert. Ja, anders kann man das nicht sagen, weil die ja sich ausschleichen sozusagen. Ständig rücken Leute ab. Im Februar waren es noch 12.000, jetzt im November werden wir bei 4.500 landen. Es sind zurzeit noch etwas über 5, wenn man den ganzen Meldungen, die man da im Internet zusammensuchen kann, Glauben schenken darf. Das ist die Lage in Afghanistan.
Herr Hostel, aber der Leiter der afghanischen Regierungsdelegation, Abdullah, war sogar sehr optimistisch, dass diese Verhandlungen in die Geschichte gehen könnten, wie er sagte, nach einigen direkten Gesprächsrunden, die er und seine Delegation mit den Taliban-Vertretern, wie gesagt, in Doha, der Hauptstadt Katar, gehabt haben. Also es ist, glaube ich, so, dass diese Verhandlungen schon laufen.
Ja, natürlich, sie laufen und sie wurden dann von den Taliban unterbrochen für 2 Wochen. Und sie werden auch weitergehen, auch das ist keine Frage. Ich glaube, man hat im Moment, dass Abdullah sich jetzt positiv äußert, das ist praktisch ohne sehr großen Belang. Natürlich wird man auch in der westlichen Geschichtsschreibung auf diese Doha-Gespräche stark abheben. Aber wie soll man sagen, die Gespräche können ja nur Spiegel dessen sein, was in Afghanistan am Boden stattfindet. Und am Boden findet einfach statt eine schleichende Machtübernahme der Taliban. Und insofern ist Abdullah auch mit dem regierenden Präsidenten Afghanistans ein Auslaufmodell, das sich in diesen Gesprächen sozusagen einfach verabschiedet. Die Taliban werden hier Einigungen einführen, die vor allen Dingen den Abzug der USA nicht behindern sollen. Das ist das große Interesse der Taliban, dass die USA ihre Abzugszusagen auch einhalten. Und die nächste Stufe sind diese 4.500. Das ist für die Taliban sehr wichtig. Ich war ja 2019 in Doha und habe da mit dem außenpolitischen Sprecher der Taliban, der in Doha eben auch sitzt bei den Verhandlungen, gesprochen und natürlich auch mit Abdulsalam Saif. Und das sind Dinge, da kann man nur sagen, hier gibt es einen Zeitplan, der sieht vor, dass im Februar noch 2.500 Mann da sein sollen und im Mai niemand mehr nächsten Jahres. Und bei dieser Geschichte muss man erwähnen, dass ja Trump jetzt vor einigen Tagen per Tweet erklärt hat, er freut sich, wenn die Jungs vor Weihnachten zu Hause sind. Alle. Und das hat sein Militär mal wieder stark beunruhigt. Aber da gibt es auch besondere Kräfte, die wissen, wir haben einen Wahlkampf und in ein paar Tagen ist Wahl am 3. November in den USA. Bis dahin hat Trump so seine Art von Umgang mit Tatsachen und Zielsetzungen und Zahlen. Das ist allen bekannt. Da beunruhigt man sich nicht. Natürlich ist es nicht möglich, alle bis Weihnachten abzuziehen, ohne dass man wichtiges, teures und auch sensibles Material dalässt, das möglichst nicht in die Hände der Taliban fallen soll. Und also haben die gewaltig teure Anstrengungen, um das ganze Zeug zurückzufliegen oder zumindest an die nächsten US-Stützpunkte zu verteilen, wo man dann sich überlegen kann, was man damit macht. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Es gibt hier gemeinsame amerikanische und Taliban-Interessen, aber auch die USA, auch Washington weiß, dass eine Machtübernahme der Taliban nicht zu stoppen sein wird.
Ja, Hostel, ist die NATO-Verteidigungsminister trafen sich kürzlich, um über weiteres Engagement der Allianz in Afghanistan zu beraten. Und es kam dann die Nachricht, dass die NATO ihr Engagement in Afghanistan am Hindukusch sogar verstärken wolle. Das widerspricht dem, was der amerikanische Präsident Donald Trump gesagt hat.
Ja, das sehe ich auch so. Ich weiß auch, dass der nicht nur in den USA regierende Deep State natürlich ganz andere Ansichten hat. Das sind Kriegstreiber und die, wie soll man sagen, pushen ja auch stark gegen den Iran und hätten es gern noch radikaler für Israel und sowas ähnliches. Und die finden ja auch gar nicht gut, dass Trump seine Syrien-Truppe auf 1.000 gesenkt hat. Das ist wirklich nur noch ein Hustenbonbon, militärisch gesprochen. Das ist so eine Art Unterpfand, ja, dass man da amerikanische Soldaten hat. Und die liefern sich auch immer wieder ganz interessante, wie soll man sagen, Techtelmechtel mit russischen Truppen auf syrischem Boden. Auch das sieht man so. Und hier in Afghanistan gibt es also sozusagen Widerspruch gegen Trump. Das macht man auch unbedingt und gerne zu Wahlkampfzeiten. Nicht? Der Trump sagt, wir wollen vor Weihnachten weg sein und die NATO sagt, wir wollen aufstocken. Damit macht man ihn so ein bisschen zur prekären Gestalt, als ob die NATO auseinanderbräche und ein, wie soll man sagen, zahnloser Tiger würde, wenn der Trump weiter regiert. Das sind Spielchen, die so stattfinden im Moment am 3. November oder sagen wir lieber in den Folgewochen, wenn nämlich die Briefwahl stimmen. Und das sind ziemlich viele, 50 Millionen Amerikaner haben schon abgestimmt. Das wird wochenlang dauern, bis man die ausgezählt hat. Eine spannende Geschichte, die auch die USA in großer Unruhe halten wird. Da wird es Debatten darüber geben, ob die ganze Wahl überhaupt richtig gelaufen ist und ob man die überhaupt anerkennen kann. Und ja, das wird weiterhin eine amerikanische Gesellschaft zerlegen. Und das strahlt voll nach Afghanistan hinein. Das ist klar. Ändert aber gar nichts. Es ändert überhaupt nichts daran, dass mit ein paar tausend lächerlichen Manneken man ganz eindeutig in Afghanistan nichts weiter bestellen kann, außer dem Untergang der eigenen Marionettenregierung zuzuschauen.
Lassen Sie mich hier den früheren afghanischen Präsidenten Hamid Karzai zitieren, der jetzt kürzlich gesagt hat oder gesagt haben soll: Was wir gerade in Doha sehen, ist kein Frieden, sondern ein gefährlicher Deal zwischen Washington und Islamabad über die Zukunft Afghanistan. Wie würden Sie dieses Zitat kommentieren?
Ja, das verstehe ich, dass Hamid Karzai das sagt. Das ist ja auch ein Mann, der vieles versucht hat, der nicht ungeschickt war darin, der sich immer darüber beklagt hat, wie mächtig Pakistan in seinem Land, in Afghanistan sei, mit seinem Einfluss. Ich weiß das alles. Ich hatte ja auch intensiv zu tun mit den beiden Geheimdiensten, die von pakistanischem Boden aus hier nach Afghanistan hineinwirken, eben eine IB und ISI. Und ich weiß, dass die alte pakistanische Strategie, nämlich Afghanistan sozusagen als eine Gebietsvertiefung des eigenen Landes anzusehen, dass das bisher immer noch nicht vom Tisch ist in der pakistanischen Militärstrategie und Landesstrategie. Das ist auch verständlich, weil eben Pakistans Gebiet recht dünn sozusagen das indische Einflussgebiet gerade auch in Kaschmir umschließt. Und da weiß man, dass es im Krieg auch rückwärts gehen kann und da möchte man nicht eingeklemmt werden zwischen Afghanistan und Indien. Indien ist im Laufe dieses Krieges deutlich stärker geworden. Da steckt auch sehr viel indisches Engagement drin und das hat Pakistan gar nicht gefallen. Die Dinge sind nicht ganz so schlicht, wie Hamid Karzai das darstellt. Die Taliban haben tatsächlich in Teile des pakistanischen Militär- und Geheimdienstapparats sehr gute Beziehungen, traditionelle Beziehungen kann man nur sagen. Aber es gibt eben auch ganz neue Dinge, denn das pakistanische Establishment ist zweifellos auch verwickelt in das Aufkommen von IS. Und wir haben ja diese Wechsel in der Vergangenheit auch schon gesehen. Nicht? Wir haben ja gesehen, wie auf, wie soll man sagen, Anordnungen der CIA Persönlichkeiten wie Hekmatyar an der Spitze der Islampartei Hizb-i-Islami groß geworden sind. Der sah sich plötzlich ersetzt sozusagen durch einen Wechsel der pakistanischen Einmischungspolitik in Afghanistan hin zu den Taliban. Damals war ich selbst noch dort aktiv und habe ihm geraten, er solle nicht kämpfen, er solle nicht Glaubensbrüder erschießen lassen oder das selber tun, die ja eigentlich politisch so weit von ihm nicht entfernt seien. Das sei von außen dirigiert und er solle nicht ein Warlord werden. Dann ist er ja dann auch in ihr Land gezogen, in den Iran, hat sich zurückgezogen und nachher aus ihrem Land zurück in die afghanischen Berge. Alles natürlich unter Regie des pakistanischen Geheimdienstes. Diese Dinge passieren, man weiß überhaupt nicht, was dann mit IS laufen wird, aber eines ist klar, man will den Taliban, wenn sie dann stärker werden, auch das Regieren schwer machen durch eine neue Terrortruppe, so hält man die unter Druck. Das ist die Art, wie das passiert und in den USA plant man, dass man das mit vielen Dollarsäcken bewegen möchte. Da gibt es schon 10, 15 Jahre alte Strategiespiele amerikanischer Thinktanks und man kann darüber Berichte lesen. Das ist so ein Hintergrund.
Horst, lassen Sie mich hier auch einen deutschen Spruch erzählen, der etwa heißt, so lange gesprochen wird, wird nicht geschossen. Aber wir sehen auf der anderen Seite, dass der Afghanistan-Beauftragte der USA, der selbst ein Afghaner ist, nämlich Salman Khalilzad, der gesagt hat, dass die USA auf beide Seiten Druck ausüben, das heißt auf die Regierung in Kabul und Taliban, um einfach Kämpfe einzustellen, gegenseitige Eingriffe einzustellen. Wie sehen Sie das? Warum sollen dann die USA diese Rolle spielen, um einfach dämpfen auf die Kämpfe in Afghanistan einzuwirken?
Ja, man kann sich ja vorstellen, wie das ist, nicht wahr? Auf dem Höhepunkt der Kämpfe hatten die USA etwa gleich viel Soldaten in Afghanistan stehen wie damals die Sowjetunion, die den Krieg ja ebenfalls verloren hat. Nämlich etwa 120.000 waren die USA und 113.000 die Sowjets. Das hat ihnen nichts gebracht. Man braucht, um ein Land, das so groß ist wie Deutschland, doppelt so groß ist wie Deutschland, meine ich, braucht man tatsächlich etwas mehr als so etwas. Ungefähr das Doppelte könnte hilfreich sein, aber eine Garantie gibt es dafür nicht. Ich habe damals geschätzt, eine halbe Million bis 700.000 Soldaten braucht man und eine hervorragende Organisation und dazu allerdings auch einen sehr sensiblen Umgang mit der afghanischen Bevölkerung, um hier einigermaßen sicher das Land von außen beherrschen zu können. Das sind riesige Geldausgaben. 2 Billionen Dollar hat der Krieg gekostet. Das wird jetzt offiziell zugegeben von den USA. Ein ungeheuerliches Geld, das ich mir gewünscht hätte, dass es den armen Schichten der USA zugutekommt und nicht im Ausland dermaßen aus dem Fenster getreten wird. Man kann also mit ein paar tausend Mann solche Politik gar nicht betreiben. Es ist bekannt, dass die USA vor einigen Monaten mal einen größeren Luftangriff geflogen haben auf die Taliban, weil es ihnen etwas zu viel wurde. Aber das stecken die Afghanen dermaßen locker weg. Und die sind das dermaßen gewöhnt, diese Luftangriffe, und die wissen, wie sie sich davor zu schützen haben. Und natürlich tötet das einige Taliban, das passiert immer, aber man trifft ja die Taliban nie so, und beeindruckend tut das unter den Taliban und auch unter den sonstigen Afghanen gar niemanden mehr. Das ist schon so. Also der deutsche Spruch, um darauf auch zurückzukommen, solange geredet wird, wird nicht geschossen, das ist so ein Spruch, der ist in der deutschen Seele drin, sozusagen als ein Politikerspruch, wie man Politik machen sollte. In Afghanistan ist ja das Gegenteil der Fall. Es wird nämlich ständig geredet und geschossen. Das ist ja gerade das Kennzeichen dieser Doha-Runden. Auch als mit den USA verhandelt wurde, gab es keinen sogenannten Lull, also kein Abflauen in den Kämpfen. Das ist ja auch das Interessante gewesen, dass die Taliban sich durch diese amerikanische Gnade eines Gesprächs gar nicht haben verführen lassen. Und tatsächlich hat man nachher, als die Taliban sich wieder einmal am Verhandlungstisch rar machten in Doha, gab es amerikanische Bitten, die mögen doch an den Tisch zurückkehren. Ich habe über diese Dinge herzlich gelacht, weil die Taliban letztlich ihre Gesprächspartner in Doha regelrecht vorführen, und sie haben eine gewaltige politische Geschlossenheit, sie haben eine gewaltige spirituelle und militärische Kraft. Das ist schon eine Geschlossenheit, die da in einen gewaltigen Opfergeist auch durchgezogen wird. Man muss sich das ja so vorstellen, dass da einige Taliban, alle von denen mit Gefechtserfahrung, Gefängniserfahrung, Foltererfahrung, sehr häufig, ja, wie auch mein lieber Abdulsalam Said, ja, so schwer gefoltert wurde in Guantanamo, dass er mir erzählte, dass die Haare aufhören zu wachsen. Und dass er dann eben auch gesagt hat, ich lasse mich nicht unter Bedingungen freilassen, dann möchte ich nicht in die Freiheit kommen. Und der Amerikaner ihn ein weiteres Jahr gefoltert, und dann kam er ohne Bedingungen frei. Und jetzt ist er ein international gefeierter Buchautor und ein kluger, guter Denker. Das sind die Dinge, mit denen man da zu tun hat. Das sind ganz andere Situationen, als wir es aus Geschichtsbüchern und von woanders kennen. Das ist vollkommen ungewöhnlich. Und natürlich hat es ein Stück weit auch damit zu tun, dass Washington nicht so brutal vorgeht, wie man sich das von anderen Invasoren auch vorstellen könnte. Die Sowjetunion hat es ja nicht geschafft, glaubwürdig mit den Afghanen zu reden, und musste deswegen mit nachpfeifenden Kugeln unter Schimpf und Schande das Land verlassen. Das ist auch so eine Geschichte. Solche Bilder bleiben den USA möglicherweise erspart.
Herr Hörsel, aber wir wissen einiges über die laufenden Verhandlungen beziehungsweise Standpunkte der beiden Gruppen. Und zwar, dass diese Standpunkte weit auseinander liegen. Das muss uns einfach klar sein. Es gibt ganz unterschiedliche Standpunkte über die Verwaltung, über die Führung des Landes. Ja. Wie können dann diese divergenten Standpunkte einander näher gebracht werden?
Das kann ich Ihnen sagen, gar nicht. Da gibt es überhaupt keine Chance. Das eine ist eine Marionettenregierung. Abdullah wird bald Geschichte sein und irgendwo im Ausland vermutlich unterkommen. Das würde ich ihm jedenfalls raten, weil woanders ist er nicht sicher. Gerade habe ich einen Beitrag gelesen über einen Taliban-Kommandeur, der sich dann der Kabuler Regierung angeschlossen hat, und der sagt, man trachtet mir nach dem Leben. Auch der wird vermutlich eher nicht im Lande bleiben. Das tut mir leid, der sieht aus wie ein ganz vernünftiger Mann. Vielleicht ist er ja auch schon ganz geschickt dabei, mit den Taliban zu verhandeln und sich mit ihnen zu arrangieren. Ich weiß es nicht. Ich glaube kaum, dass sowas erfolgreich ist. Das würde nicht, wie soll man sagen, zu den Taliban sehr passen, jemanden, der sie aus ihrer Sicht verraten hat, dann auch in Afghanistan am Leben zu lassen und zu verschonen. Also da ist ein tiefer, tiefer Riss, der da durch Afghanistan geht. Wir erinnern uns ja, dass in den 70er Jahren in Kabul Miniröcke und rot geschminkte Lippen an der Tagesordnung war. Das Leben sah absolut westlich aus. Und es gab Kinos und Diskotheken und so etwas. Das kann man sich heute in Kabul schon gar nicht mehr so richtig vorstellen. Diese Art Leben wird es vermutlich auch nicht mehr geben in absehbarer Zeit und in absehbaren Jahrzehnten. Das kann ganz lange dauern. Zunächst mal werden die Taliban schauen, dass sie überall die Zügel anziehen. Allerdings, das habe ich auch gemerkt, nicht mehr so brutal wie unter ihrer ersten Herrschaft. Was da passiert war, ging dann doch ein bisschen zu weit, dass also Taxifahrer, die indische Musik gehört hatten, da aus ihren Autos rausgezogen und erstmal durchgeprügelt wurden. Das findet man gar nicht gut. Und dass Bärte mit Linealen nachgemessen werden, solche Dinge, das ist krass. Das wird sich nicht überall durchsetzen lassen. Aber manche Taliban, die sind auch nicht sich immer einig, werden das versuchen. Auch das muss man einfach wissen und zur Kenntnis nehmen. Aber diese Gespräche in Doha, das ist einfach nur ein laufender Abstimmungsprozess. Wie geht man denn damit um? Man sitzt einfach zusammen. Ich finde das gut, ja, natürlich gar keine Frage. Auch bei gewaltigen Unterschieden und redet miteinander, was immer noch das eine oder andere Menschenleben retten helfen kann und besser ist, als wenn man nicht miteinander redete und alles würde durch Kalaschnikow und Bombenattentate entschieden, so wie es im Moment ja auch parallel weiterläuft. Also es ist gut, dass da sozusagen ein zweiter Strang ist. Das erlaubt auch den USA, da drauf zu schauen. Man redet, man sieht, was setzen die Taliban davon tatsächlich in Afghanistan um. Aber die wirklich ganz krass unterschiedlichen gesellschaftlichen und politischen Vorstellungen beider Seiten, die eine Seite eben westlich beeinflusst und die andere eine sehr typisch, wie soll man sagen, auf einer engeren eine Fassung der islamischen Auslegung und mit sehr strikten Verhaltensregeln, das ist nicht zusammenzubringen und wird auch nicht in irgendeiner Form spannend sein, wie das werden wird. Das weiß man, es wird einfach eine Umgestaltung in Richtung Taliban geben.
Herr Hostel, der amtierende US-Präsident Donald Trump hatte mehrfach betont, dass er die Truppen aus Afghanistan abzieht. Aber wir wissen auch, dass die NATO ohne Mitwirkung der USA nicht lange in Afghanistan bleiben kann. So stellt sich die Frage, also was wird daraus, wenn nun am Dienstag nächste Woche der Donald Trump die Wahl gewinnt.
Es ist ja ganz eindeutig, dass wenn schon 2 Billionen aus dem Fenster geschossen sind, $2 Billionen, auch der nächste Präsident, egal wie er heißt, hier das Ruder nicht wird herumreißen können. Glauben Sie, Joe Biden wird sagen, okay, ich bringe jetzt 200.000 Mann amerikanischer Truppen nach Afghanistan oder 100.000 oder irgend sowas, auch nur 50.000, das ist so unendlich teuer. Die USA haben so gewaltige Gelder dagelassen, die NATO hat einiges dagelassen, Sie haben vollkommen recht, die NATO, die Rest-NATO kann ohne die USA da nichts machen. Und der Hintergrund ist, dass der ganze technische Krieg, da wo er teuer ist, von den USA übernommen worden ist. Die Deutschen sind da ohne eigene Luftwaffenfähigkeiten. Das heißt, die können sich praktisch gar nicht verteidigen, denn die sind am Boden so schwach und den Taliban nicht gewachsen. Wenn die Luftunterstützung nicht hätten, wären sie schon längst weggeputzt. Das sind die Dinge, die da zu Buche stehen. Und infolgedessen wird die NATO, egal was sie dann plötzlich erklärt zu Wahlkampfzeiten, und Trump wird sich diesen Mist natürlich merken, das ist klar, das gibt Saures nachher. wenn er wiedergewählt wird. Es ist vollkommen klar, dass die NATO ganz sang- und klanglos vom Hindukusch verschwinden wird, wenn die USA das tun. Da gibt es keine Fragen.
Also, wie groß sind dann die Chancen für laufende Verhandlungen in Doha?
Ja, man sitzt freundlich am Tisch. Sollten die Taliban sich entscheiden, dass sie da auch sitzen wollen, dann sitzen die Verhandlungsdelegation aus Kabul sitzt da sonst alleine. Das hat sie jetzt 14 Tage lang geübt. Wir wollen schauen, wie das weitergeht. Das ist einfach ein Machtspielchen, das da läuft. Man möchte auch, wie soll man sagen, Trump nicht alles schenken. Man hat sich mit ihm geeinigt und mit seiner Regierung. Das hatte einen gewaltigen Vorlauf, an dem übrigens Deutschland positiv beteiligt war. Ich habe das auch schon mal erwähnt. Ich hatte ja dieses Buch Sprengsatz Afghanistan im Sommer auf den Markt gebracht, rechtzeitig zur Abstimmung im Deutschen Bundestag über die Verlängerung des Mandats. Ich kann hier offen bekennen, dass exakt ein Bundestagsabgeordneter von der SPD sich bei mir gemeldet hat und hat gesagt, Herr Hörsel, wegen Ihres Buches werde ich jetzt diesem Mandat nicht mehr zustimmen. Ich hatte dazu aufgerufen, dass man diesen Unsinn nicht verlängert, der illegal ist, unschädlich und dumm und sowas. Und völlig erfolglos, auch das hatte ich ja vorher gesagt. Und das war die Lage. Und unter diesen Umständen kann man eben klar sagen, das ist ein Window-Dressing, das da passiert, mit einem gewissen kleinen, ernsten Hintergrund, dass manchmal Dinge, die man bespricht, vielleicht auch die inoffiziellen Dinge, dazu helfen, eine unnötige Härten zu vermeiden. Aber der Weg ist eindeutig vorgezeichnet. Die Taliban werden ganz Afghanistan beherrschen, früher oder später, mit Geheimdienstmethoden und mit Dollarsäcken und mit allerhand Agentenschwurbel wird auch Washington, wird die NATO wieder probieren, hier irgendwas an Unruhe zu organisieren. Russland strengt sich auch an, um Einfluss zu gewinnen. Leider Gottes nicht immer so intelligent, wie ich mir das wünschen würde. Der Iran ist wesentlich besser beraten in der Art, wie er vorgeht. In der russischen Seite bin ich nicht damit durchgedrungen zu sagen, ihr müsst von eurem alten Klienteldenken in Afghanistan wegkommen. Wenn nämlich die Afghanen das Gefühl haben, sie werden nur wieder aufgeteilt in Klientelzonen, wie das ja schon einmal der Fall war in Afghanistan, dann werden die auch keine große Lust haben, ihre Gesprächspartner wirklich mit Achtung anzuschauen und sehen darin wieder nur eine Macht, die Afghanistan zersetzen will. Und das ist ja dieses unglaubliche Phänomen in Afghanistan. Gewaltige Unterschiede, ethnische Unterschiede zwischen Tadschiken und Pashtunen. Die Pashtunen sind das Mehrheitsvolk, die Tadschiken sind sehr eigene Köpfe und lassen sich da nicht gern was sagen von Menschen aus ganz anderen Stämmen aus dem Süden Afghanistans und sie leben da im Nordteil. Das sind so Dinge, die muss man einfach kennen. Aber bei Afghanistan hört dann der Spaß auf und da können auch ganz gegensätzliche Kräfte plötzlich mal zusammenkommen. Immer wird man für Geld in einem so bitterarmen Land Milizenführer finden, die irgendetwas unternehmen, was man sich im Ausland vielleicht wünscht. Aber auch das Ausland kommt mit einer solchen Politik nicht sehr weit. Das Dumme ist, so wie die Staaten konstruiert sind, sind die Geheimdienste und Militärkräfte und so schon interessiert, hier ein bisschen Budget zu bekommen und sich da etwas, möchte nicht sagen amüsieren, aber man weiß, dass das Spielchen sind und dass die nicht wahnsinnig viel bringen. In unserer einer ethisch ausgerichteten Politik haben solche Spielchen keinen Platz. Da geht man vernünftig mit den Staaten um und unterlässt so einen Blödsinn. Und ich glaube, der Iran ist da ziemlich nah dran. Die haben sich mit den Taliban geeinigt, obwohl das schwierig war. Wir erinnern uns an die in Herat getöteten iranischen Diplomaten. Und das ist überwunden. Und das ist etwas sehr, sehr Positives. Das ist neu. Der Iran hat seinen Weg da gemacht. Das ist nicht schlecht. Das ist auch in gewisser Weise vorbildlich. Da bin ich froh drum. Und ich würde mich freuen, wenn auch andere regionale Mächte in dieser Form mit den Afghanen umgehen könnten. Denn es ist ja so, dass ein starkes Afghanistan in Zentralasien, am zentralen Punkt der Welt, sagen manche Geostrategen, dass ein ruhiges und konstruktives und aufblühendes Afghanistan durchaus ein wichtiger, schöner Partner sein könnte in einer friedlichen Welt. Und das ist ja immer noch die Hoffnung, die ich habe.
Vielen Dank, Herr Hostel, für diese Einschätzung.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Schauer.
Ja, vielen Dank.